sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena, wie geht's dir?
Och ja.
Ist das die Frage, über die wir jetzt eigentlich gar nicht reden wollen im Moment? Ich weiß es nicht.
Wie soll man auf diese Frage antworten? Es sei denn, man hat vor einiger Zeit günstig in ein impfstoffherstellendes Pharmaunternehmen investiert oder ist Klopapierhersteller. Mir geht's so, naja, so wie halt allen. Also geht so, aber geht halt irgendwie. Und dir? Wie geht's dir so, lieber Till?
Aber wenn man eines davon, von diesen beiden Sachen wäre, dann würde man dann nicht im ersten Fall irgendwie doch auch immer so denken, ah, oh, ist schon so ein bisschen peinlich, dass ich jetzt davon profitiere, was gerade los ist. Und ich muss sagen, als Klopapierhersteller, ich hätte beinahe gesagt, würde ich mir jetzt echt in die Hose scheißen. Das ist sehr paradox und auch erstaunlich derb für unseren Wholesome Podcast, weil ich meine, der Witz ist doch, das Klopapiergeschäft wird natürlich 2021 so dermaßen einbrechen. Also ich hätte wirklich nur Angst. Ich hätte einfach noch mehr Angst als jetzt. Insofern bin ich froh.
Nee, ich hätte keine Angst. Ich würde mich einfach freuen, dass dieser ansonsten irgendwie belächelte Alltagsgegenstand einfach so eine neue Wertschätzung erfährt. Ja. Und ja, sagen wir mal so, also jetzt in Klopapieraktien zu investieren, ist natürlich ungut, sage ich mal so als Aktienprofi. Macht es lieber nicht, Freunde, weil der Absturz kommt. Aber ich glaube, geschissen wird immer. Also insofern muss man sich keine Sorgen machen.
Ich finde, das passt auch sehr, sehr gut zu unserem Podcast, weil ja die Klopapierherstellende Industrie den Twitter-Account Papier kann mehr betreibt.
Echt?
Ja. Und ich finde, das ist auch genau das Richtige, um so Leute wie uns, also so Midlist-Autoren, Autorinnen, die sich übers Schreiben unterhalten und über ihre Bücher, dass denen einfach auch nochmal, dass man sich einfach, dass du dir und ich mir, dass wir uns einfach auch immer mal wieder bewusst machen, Papier kann mehr.
Ich möchte einfach mit dir zusammen das deutsche Dunder Mifflin ins Leben rufen.
Ja.
Und wir machen einfach in Papier. Wir schreiben nicht mehr, sondern
es wäre ein absoluter Traum.
Es wäre ein Traum.
Es wäre ein absoluter Traum, ja. wir reden heute über was ganz anderes. Es passt aber auch dazu, nämlich wie man
ich sage ein Thema mit Ü heute. Wir reden über Stimme.
Ja, genau. Weil das ja sozusagen das ist, was man braucht, um was aufs Papier zu bringen oder was man finden muss oder was man vielleicht schon hat oder nicht oder keine Ahnung.
Also wir reden über die literarische Stimme, nicht die tatsächliche Stimme, mit der wir hier in unsere Mikros quaken, sondern die literarische Stimme, richtig?
Genau, und damit meinen wir, also nach meinem Verständnis, so eine Art Ton oder vielleicht auch, meine Oma hat immer gesagt, dass sie, und zwar Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, dass sie den Sound von James Last so gerne mag und sie hatte irgendwie dieses Wort Sound aufgeschnappt. Möglicherweise von Dieter Thomas Heck und hat dieses Wort so ganz andächtig ausgesprochen. Und also so einen unverwechselbaren Klang, wie ihn auch James Last hatte, den man entweder vielleicht, mit dem man seine Leserin erreichen möchte, den man aber vor allem, finde ich, auch braucht, um überhaupt in so einen Text reinzukommen. Also ich finde das am Anfang eigentlich das Allerschwierigste, so eine Stimme oder einen Ton oder einen Sound zu finden. Und ich finde es eigentlich auch den größten oder sagen wir mal wichtigsten Gradmesser, ob ein Vorhaben, ein Unterfangen gelingen wird oder nicht, ob man sowas gefunden hat oder findet oder nicht. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe. Ich möchte aber trotzdem gleich eine Verständnisfrage stellen.
Oh, okay.
Wo ist der für dich der Unterschied zwischen Stimme und Stil? Weil du hast ja, als wir das besprochen haben, gesagt, du möchtest mit mir nicht über Stil reden, sondern über Stimme. Also wie grenzt du das eine vom anderen ab?
Ja, das ist Ich glaube, dass es sehr eng miteinander zusammenhängt. Ich würde aber sagen, dass der Stil eher noch so die sprachliche Ausgestaltung natürlich, dass es eher die sprachliche Ausgestaltung bedeutet, auch eher so den, wie soll ich sagen, also eine Feinarbeit und auch eine Detailarbeit, wenn man halt mit großem Stil wollen schreibt. Man kann ja auch, finde ich, so schreiben. Also du kannst, finde ich, so schreiben, dass man ohne großen Stil willen, aber du wirst trotzdem irgendeine Stimme haben, in der du das, was du erzählst, erzählen willst. Die kann möglicherweise relativ neutral sein, aber ich glaube, dass mit Stimme mehr sowas wie auch so eine bestimmte Erzählhaltung oder so zusammenhängt. Und ich glaube, dass vielleicht ist es auch, also Stimme ist für mich eher was, das ist am ehesten auch etwas, was für mich so, obwohl ich mich dagegen immer hier sehr wehre, in so ein bisschen so einen schwer zu kontrollierenden oder fast esoterischen Bereich lappt, während Stil für mich was sehr absichtsvolles und
handwerkliches.
Ja, und auch so hirngesteuert, was sehr Intellektuelles auf eine Art ist. Aber das ist jetzt eine Sache, die ich mir, weil ich nicht wusste, dass du mir hier so komplizierte Fragen stellen würdest. es hat aber wirklich tatsächlich auch den praktischen Grund, dass ich finde, wir sollten auch mal über Stil sprechen, aber ich finde, dann müssten wir vielleicht wirklich auch mal uns sozusagen hier virtuell oder tatsächlich über unsere Texte beugen und vielleicht mal die erste Seite von unseren Büchern oder so wirklich mal über Stil sprechen, warum man bestimmte Entscheidungen getroffen hat. Das geht aber, finde ich, sehr ins Detail und dann müssten auch beide Bücher halt irgendwie vorliegen und das dauert ja noch ein bisschen. Und Stimme ist, finde ich, mehr sowas, ja, was sich auch vielleicht fast ergibt, weißt du, was ich meine? So im Schreiben, also ich will nicht diese schreckliche Formulierung, diese Autorin hat mit diesem Buch hat sie ihre Stimme gefunden. Aber manchmal, wenn man so drauf losholzt, dann sondern so über die Zeit merkt man so, okay, jetzt, nachdem ich hier so vor mich hingewütet habe, 4, 5, 6 Seiten, jetzt kriegt es so einen Ton, in dem ich mich zurechtfinde. So, aber verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe.
Hast du so eine, und ich finde es ja gerade wahnsinnig schwierig jetzt zum Beispiel, in deinem Fall, wo du halt vom Sachbuch und dann von den Benny-Mama-Büchern, wo du auch eine ganz klare, ziemlich klar definierte Erzählstimme hattest, wenn du dann halt für ein neues Projekt wie jetzt Junge Frau eine neue Stimme sozusagen finden musst, stelle ich mir sehr schwierig vor. Warst du dir dessen bewusst, war das ein bewusster Vorgang oder war das eher so, wie ich gerade gesagt habe, dass du so angefangen hast und dann nach einer Weile gemerkt hast, so oder so könnte das laufen?
Ja, das war mir natürlich klar und ich fand es irre schwierig und auch ein bisschen peinigend, um nicht zu sagen peinlich, weil das ja aber auch was ist, was man sich irgendwie zugestehen muss, also dass man da sowas aus sich rauspresst, was einem vielleicht auch erstmal irgendwie unangenehm oder fremd ist. Kannst du das verstehen?
Ja.
Also ich weiß, als ich so die ersten 2, 3 Kapitel geschrieben habe, dass es mir noch nie so schwer gefallen ist, das irgendwem zu zeigen, weil es mir super peinlich war und unangenehm und ich es selber auch nicht so gerne lesen mochte, weil ich mir das nicht so richtig zugestehen konnte, so zu schreiben. Es kam mir irgendwie vor, als würde ich nur so tun. Und dann ging es aber irgendwann.
So zu tun, als wärst du sozusagen, als wärst du sehr nah an einer anderen Person oder so zu erlauben, als würde man in Anführungszeichen plötzlich so tun, als würde man ein richtiges Buch schreiben.
Ja, beides, also dieses, als würde man so tun, dass man ein in Anführungszeichen richtiges Buch schreibt und auch in den Stimmen dieser, also mir die Stimmen dieser Figuren anzumaßen.
Okay, ja. Was auch wieder so ein bisschen sowas Kindliches hat oder so ein Punkt, an den wir häufiger gekommen sind. Es fühlt sich dann manchmal gerade, also du schreibst ja auch aus unterschiedlichen Perspektiven und erzählst dann auch mit etwas unterschiedlichen Stimmen. Und am Anfang ist es ein bisschen so, als würde man so die den Verkleidungskoffer vom Schrank holen und gucken, was da noch alles so drin ist, und dann so Perücken ausprobieren.
Ja, genau. Genau. Und jetzt bin ich echt gespannt. Also jetzt fange ich irgendwie was Neues an und ich merke schon, dass es, glaube ich, schwer wird, sich von diesen Stimmen, die ich dann gefunden habe, wieder zu abstrahieren und eben wieder was ganz Neues zu finden, was nicht einfach nur das andere imitiert. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich so wenig lesen konnte im letzten Jahr, war, dass ich gemerkt habe, dass immer, wenn ich was lese und es gefällt mir gut, dann fange ich an, das nachzuahmen, und dann wird es irgendwie falsch, und deswegen habe ich es irgendwann aufgegeben und habe eigentlich fast nichts mehr gelesen. Passiert dir das auch, dass du was liest und dann die Stimme von jemand anderem, die dir gefällt oder die du magst, dass das dann in dein eigenes Schreiben lappt?
Absolut. Bin in meiner Jugend, das habe ich aber, glaube ich, im Podcast schon mal erzählt, ja sehr vom Stil her sehr, sehr angesteckt worden von einem großen deutschen Schriftsteller, Martin Walser, der danach so einen unerfreulichen Weg genommen hat, aber der für mich ein Autor damals war, der so einen ganz, 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 ganz charakteristischen Sound hat, nämlich so einen assoziativen Plauderton, der wirklich auch gerade für Anfänger wahnsinnig gut geeignet ist, wenn es einem halt leicht fällt, irgendwie viel zu schreiben, aber man eigentlich nichts zu sagen hat, dann ist dieser Sound, so dieses so ein bisschen vor sich hin plätschernde, das ist, glaube ich, also das ist das Gegenteil von diszipliniert und karg. Das ist, glaube ich, was immer, wenn man nicht so richtig eine Idee hat, worüber man eigentlich schreiben will, was dann sehr einfach ist. Und in diesen Sound bin ich dann, ich habe, glaube ich, wirklich 30 Jahre gebraucht, um da irgendwie rauszukommen, weil dieser Sound so viele Sachen überdecken kann und gleichzeitig ich halt selber auch kein nichts Eigenes oder ja, auch, genau, ich kann das schon verstehen. Also ich hätte auch nicht gewusst, es ist ein peinliches Thema. Im Nachhinein würde ich sagen, ich wusste auch nicht so richtig, wer ich bin oder als Autor sein will. Scheiße, als ich das Thema vorgeschlagen habe, war mir nicht klar, dass es so
wird, ne?
Dass es so küchenpsychologisch werden würde. Verdammt nochmal, eigentlich vermeiden wir das ja wirklich recht erfolgreich.
Findest du?
Schöne Ding.
Finde ich null, dass wir das vermeiden.
Mit der Küchenpsychologie. Nee. Okay, aber ich habe noch nie den Satz gesagt, dass ich nicht wusste, wer ich bin.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Naja, aber gefällt mir, dass du ihn jetzt sagen musst, ja, und ich ihn nicht mehr sagen muss.
Geht's mir so ein bisschen, ja, inzwischen geht's mir nicht mehr so doll, nicht mehr so stark so. Aber ich freue mich immer, wenn ich eine Autorin oder einen Autor lese, die so eine sehr deutliche und sehr charakteristische Stimme sozusagen gefunden haben, um zu erzählen. Und das dann auch, weiß ich nicht, so, ja, weil ich immer so das Gefühl habe, ah, okay, das ist interessant, so möchte ich es aber nicht erzählen, so möchte ich es aber nicht machen. Und manchmal, klar, gibt's auch so Sachen, wo ich so denke, wow, ja, inzwischen bin ich eher an so einem Punkt, wo ich ganz oft denke, das könnte ich nicht. Vor ein paar Jahren habe ich auch noch gedacht, oh, das müsste ich auch machen, warum mache ich das nicht? Und es war sehr quälend, und jetzt denke ich ganz oft, oh, das ist toll, das könnte ich aber nicht. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Gefühl.
Passt ja dann vielleicht auch nicht zu dir, oder?
Das kommt natürlich auch das finde ich auch ganz, ganz oft. Und das ist genau dieses Thema, was halt irgendwie passt. Also ich muss sagen, ich habe eigentlich also bevor ich das Buch, was jetzt fertig wird gerade und was hoffentlich dieses Jahr erscheint, bevor ich das geschrieben habe, habe ich ja, also es ist sozusagen das, was ich geschrieben habe, ist eigentlich der vierte Anlauf des gleichen Vorhabens sozusagen. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass die drei Anläufe davor eigentlich nicht funktioniert haben, weil ich irgendwie den Ton oder die Stimme oder so nicht gefunden habe. Und ich sehe das schon auch so wie du, dass es also was hat was, man muss sich das erlauben, es hat irgendwie was Anmaßendes, es hat auch ein bisschen was Peinliches, Peinigendes. Ich finde es aber auch wahnsinnig schwer, so, ja, wie soll ich sagen, so aktiv sozusagen das dann zu suchen und wirklich zu finden. Und es ist auch, boah, es ist echt esomäßig. Ich habe dann auch jedes Mal eigentlich gespürt. Gespürt, dass es das nicht war. Beziehungsweise beim zweiten oder dritten Mal hat dann mein Agent gesagt, würde so gestelzt klingen. Mhm. Und das ist interessant, weil ich glaube, dass das für mich der Unterschied zwischen Stimme und Stil ist. Da habe ich eine relativ bewusste Entscheidung dann getroffen, dass ich die Geschichte, weil in der Geschichte auf den ersten 100, 200 Seiten nicht so wahnsinnig viel passiert, dass ich versuchen will, sie sprachlich relativ anspruchsvoll auszugestalten. Und habe so ein paar bewusste Entscheidungen getroffen. Also ich habe versucht, so, habe dann gedacht, naja, wenn schon nicht viel passiert, dann geh doch noch weiter in die Richtung und arbeite mehr mit Auslassung, damit du halt nicht so in diesen Laberton kommst und so. Und ich habe mir wirklich so intellektuell so 2-3 Sachen überlegt und das würde ich sagen, ich habe halt wirklich versucht, einen Stil zu finden. Und am Ende kam was raus, wo ich das, was ich mir vorgenommen hatte, ziemlich genau umgesetzt habe. Aber also das Wort gestelzt hat mich jetzt schon so ein bisschen getroffen. Aber es klang irgendwie, es klang unnatürlich. Der Sound war irgendwie komisch.
Aber glaubst du, der Trick ist, dass es irgendwie was mit einem zu tun haben muss, damit es gelingt? Das ist also das heißt nicht, dass man seine eigene Geschichte schreibt oder so, aber dass irgendwas an der Geschichte muss einem nah sein, damit der Ton sich so entwickeln kann, dass er einen anfasst und packt.
Ja, in dem Sinne, dass ich glaube, dass es so sein muss, dass man einen es ist auch wirklich total peinlich. Ich mache jetzt meinen Werkzeugkasten auf und es liegt wirklich nichts liegt da drin, außer ist so typisch der Schlüsselsatz, wo auch immer der eine 15er, den man zum Fahrrad reparieren sucht, der halt fehlt. Und ich habe nur einen 13er Schlüssel da drin liegen und das ist halt irgendwie, dass man im Zweifelsfall die Sachen so erzählt, wie man sie einem, einer guten Freundin, einem guten Freund erzählen würde auf eine Art. Das heißt, ich mag sehr gerne sowas Umgangssprachliches und wirklich Erzähltes in der Sprache. Auch mit diesen, weiß ich nicht, mit diesen Brüchen und Unzulänglichkeiten und auch in Anführungszeichen Fehlern, die Umgangssprache halt so hat. Und der zweite Aspekt davon ist aber, ja, um jemandem wirklich was zu erzählen, also es muss halt wirklich was sein, was ich persönlich interessant finde, damit ich es einer Freundin gerne erzähle. Mhm. Wenn ich dir was erzähle, was mich wirklich bewegt hat und was mich irgendwie berührt oder was, keine Ahnung, dann werde ich das lieber und interessanter erzählen, als wenn ich dir was erzähle, was jetzt auch noch erzählt werden muss, weil es mit unser beider Leben irgendwie zu tun hat, was aber eigentlich nicht interessiert. Und insofern, auf die Art würde ich sagen, es muss was mit einem zu tun haben. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt, weiß ich nicht, dass man irgendwie an eigene Erfahrungen oder Traumata oder um dann die Stimme zu finden, die einem erlaubt, sowas glaube ich nicht. Verstehst du, was ich meine?
Nee, verstehe ich schon.
Mich würde jetzt zum Beispiel mal interessieren, und ich glaube, darüber kann man auch reden, ohne dein Buch zu kennen, mich würde mal zum Beispiel interessieren, also die Hannah, die Hauptfigur, die in der Gegenwart eine junge Wissenschaftlerin an der Uni ist und die ist ein bisschen jünger als du, aber es ist ja schon so eine Erlebniswelt, die man irgendwie auch kennt. Hast du deren Stimme anders bewusst sozusagen gestaltet als die von den historischen Figuren? Oder war das so, dass die Hannah mehr so eher organisch, oh Gott, das sind lauter ekelhafte Wörter heute, es tut mir so leid.
Es wird schon wieder sehr körperlich hier.
Ja, ich weiß nicht. Aber das ist das Schöne. Das ist eigentlich der Körperkontaktersatz in dieser Zeit. Ja, genau. Wenn ich mich jetzt nicht an dich lehnen kann, rede ich jetzt mit dir über organisches Schreiben. Ist es so organisch aus dir rausgeströmt oder und die anderen sind mehr so mehr so durch bewusste Entscheidungen entstanden oder wie Heike mir das vorzustellen?
Also ich glaube, Hannah ist schon sehr nah an mir dran, so in ihren Empfindungen und in ihren dunklen Gedanken. Und die historischen Figuren, also vor allem die Figur meiner oder von Hannas Urgroßmutter, ist, glaube ich, eher so, das ist so die Vorstellung von mir, wie ich gerne wäre. Und okay. Vielleicht sozusagen in guten Momenten auch bin. Also insofern sind beide irgendwie haben Facetten von mir und deswegen ist es mir nicht so schwer gefallen, für die auch unterschiedliche Stimmen zu finden, die aber trotzdem miteinander irgendwie korrespondieren, finde ich.
Ja, absolut, klar, du hast überhaupt nicht so, also das finde ich auch immer ganz, ganz schlimm, ehrlich gesagt, in Büchern, wenn es so dieses dieses Personenschreiben mit diesen unterschiedlichen Stimmen gibt und wenn dann wirklich die aus der Sicht von Personen und sei es halt in der dritten Person, wenn aus der Sicht von Personen in so unterschiedlichen Stimmen erzählt wird, dass als hätten es wirklich unterschiedliche Autoren oder Autorinnen geschrieben. Also ich finde es schon toll, wenn alles miteinander korrespondiert und wenn eigentlich so die Abweichungen, die müssen gar nicht groß sein dafür, dass es mich irgendwie begeistert oder so. Also ich brauche jetzt nicht ganz viele unterschiedliche Stimmen. Ich will eigentlich, wenn ich was lese, die ganze Zeit auf eine Art die Stimme der Autorin oder so hören. Und ich möchte auch so eine, also weil du das gesagt hast, das ist wirklich total interessant, fand ich, mit dem peinigenden, peinlichen und dass man sich das irgendwie erstmal zugestehen muss. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als so Bücher, wo ich das Gefühl habe, es gibt viele schlimmere Sachen, aber jetzt auf unserem Beispiel Horizont, hier ist sich jemand nicht so ganz sicher und gesteht sich das vielleicht nicht zu und macht es darum, so ein bisschen halbherzig und während jemand eine gute, klare, sichere Stimme gefunden hat für sich und für das, was sie da machen will, dann finde ich, fühlt man sich so richtig in guten Händen.
Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, ein kleines bisschen Demut vor der Sache und so ein Mühe an Unsicherheit am Anfang, glaube ich, nicht so schlecht
total,
ist.
Total,
ich glaube, es gibt
klar,
auch Bücher,
total.
Wo man merkt, dass sich jemand seiner eigenen Stimme ein bisschen zu sicher ist.
Ja, und, das stimmt. Und es
vielleicht
das stimmt.
Gut getan hätte, kurz in sich zu gehen und sich zu fragen, ob es das schon, ob es das wirklich ist.
Da hast du total recht, das stimmt. Das ist absolut richtig. Also das ist eigentlich so ein bisschen, es gibt auch so Bücher, wo jemand sich seiner Stimme oder ihrer Stimme, aber ganz oft seiner Stimme, manchmal aber auch ihrer Stimme so bewusst ist, dass sie so ein bisschen sind wie dieses Meme, wo der Typ in der Disco der Frau ins Ohr brüllt und man echt das Gefühl hat, Alter, ja, ganz ehrlich, ey, komm mir nicht zu nahe mit deinem Buch und deiner Stimme und deinem, also in der sogenannten Popliteratur ging mir das manchmal so, dass ich schon bei Soloalbum, was ich eigentlich gerne gelesen habe, dass ich aber so das Gefühl hatte, Benjamin von Stuckrad-Barre ist sich diesem lässigen, ich wühle durch die Plattenkisten und diesem Sound ist er sich so ein bisschen zu, er findet ihn selber zu geil und dann wird's dann immer wieder so ein bisschen schal. Das stimmt auch wieder, ja. Das ist richtig.
Hast du eigentlich, ich meine, du hast jetzt fünf Danowskis geschrieben bisher, ne? Und
ja.
Alle deine, also du hast ja einen ganz charakteristischen Sound und eine hohe Wiedererkennbarkeit. Also ich sage das, weil ich so viel von deinen Sachen gelesen habe. Aber wärst du ein Wein und hätte ich Ahnung von Wein, dann könnte ich in der Blindverkostung sofort den Räter heraus schmecken. Ja, egal welches Genre du bedienst.
Oh, das freut mich, weil ich bald ein Weingut kaufen will.
sehr gut. Mosel, oder? Schöne
Ja,
schöne Rieslinge schön. Aus dem
Ja, halbtrocknes.
So was halbtrocknes. Schönes halbtrockenes.
Kröver nackt Arsch.
Guter
Rätter nackt Arsch. Okay.
Ja, egal. Du als Edeltraube. Nee, was wollte ich sagen? Was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, ja, genau. Du hast so viele Danowskis geschrieben. Und das, was du jetzt geschrieben hast, was ich ja inzwischen lesen durfte, schönerweise, hat ein ganz, also das ist immer noch total charakteristisch dein Text. Also man sieht so, ich sehe sofort, aha, ein Rätertext, aber es hat einen ganz, ganz, ganz anderen Sound. Es hat eine ganz andere Stimme. War das?
Aha, echt?
Okay. Ja. Hast du das bewusst gemacht? War das eine Entscheidung? War das schwer, sozusagen von dem, was du vorher gemacht hast, irgendwie zu abstrahieren? Oder ist das automatisch gekommen?
Es war echt ein langer Weg und auch über viele Umwege und ja, über diesen gestellten Umweg sozusagen und über so einen langweilig verplauderten Umweg. Es ist ganz komisch, weil ich mich natürlich auch mit dem Krimi mit am Anfang ganz schön gequält habe auf eine Art und mich dann so gefragt habe, ja, wie macht man das eigentlich? Und habe dann auch so ein bisschen so versucht. Aber ich habe bei dem Krimi sehr schnell diese Stimme sozusagen gefunden. Boah, es ist wirklich, warum habe ich dieses Thema vorgeschlagen? Ganz ehrlich, Alina, wirklich jetzt ganz ehrlich, es war beide Male am Ende so, bei dem Krimi habe ich gedacht, naja gut, schreibt es halt einfach mal jetzt hin, schreibt es jetzt einfach mal so hin. Und bei dem, nachdem ich mich bei Treue Seelen, bei diesem Roman wirklich um drei Anfänge gemacht habe, die einfach nicht funktioniert haben, habe ich dann beim vierten auch gedacht, jetzt schreibt es halt einfach so hin. Und irgendwie, für mich sind die Sachen halt tatsächlich relativ ungestaltet, weil es letztendlich beide Male so ist, wie mir sowas durch den Kopf geht. Und ich das so dann irgendwie auch einfach, weiß es auch nicht, ich muss das einfach nur so hinschreiben. Ich finde die Stimme übrigens sehr ähnlich und meine, also meine Allererstleserin vom Verlag meinte auch, dass es eigentlich sehr ähnlich wie Danowski sei, nur halt eine ganz andere Geschichte und eine ganz andere Welt oder so. Und das passte besser zu meiner These, dass immer wenn ich an einen Punkt komme, wo ich einfach so weit bin, mir zu wütend zu sagen, jetzt mach dir keine Gedanken über den Stil, mach dir keine Gedanken über den Ton, schreib es einfach jetzt mal hin, was da passiert und was die Leute sich dabei denken, dann kommt das halt dabei raus. Ich kann das aber nicht irgendwie weiter erklären. Es ist halt nur, dass ich mag halt wirklich sowas Umgangssprachliches und ich mag, wenn Sachen sich so ein bisschen gesprochen anhören. Ich habe leider habe ich die Slam Poetry Zeit einfach verpasst. Das wäre eigentlich mein Ding gewesen. Das lasst ihn so, ey. Ich mag total gerne so dieses, ja, so Spoken Word. Ich finde es einfach super und ich habe aber keine Gelegenheit.
Ich sehe dich irgendwie einfach nicht auf der Bühne Poetry Slam, muss ich ganz ehrlich sagen.
Hä, aber was ist der Unterschied? Außerdem, Alter, ich habe das in den, habe das in 90er Jahren gemacht. Das hieß nur nicht Poetry Slam, ey. Wir
sondern,
haben aber auch,
wie hieß das dann?
Ja, wir machen so einen
Leseabend. Hast du Lesebühnen frequentiert und hast dann deine Texte?
Es gab tatsächlich, nein, es gab sowas kaum, aber es gab Anfang der 90er gab es in Kreuzberg irgendwo, es war entweder in der Grimm oder in der Gräfestraße, gab es eine Kneipe, wo immer am ersten Donnerstag im Monat so offener Leseabend war. Und da habe ich tatsächlich zwei, dreimal auch gelesen. Aber es hieß halt nicht Poetry Slam.
Hätte ich mich nie getraut. Finde ich immer noch. Also ich bewundere Poetry Slammer, weil ich mich nicht,
ja, ich auch,
ich das nie trauen würde. Sowas. Ich kann aber auch schlecht Texte performen. Also das ist ja auch eine Form von
Performance. Das weißt du doch gar nicht.
Stimmt, na, ich werde es ja eventuell rausfinden.
Du wirst es sicherlich rausfinden. Ob du es dieses Jahr noch rausfindest, ist die Frage. Aber du wirst es definitiv in den nächsten 10 Jahren auf unterschiedliche Art und Weise rausfinden. Außerdem habe ich dich auch schon Texte performen gesehen vor angeschickerten Landfrauen, wenn ich das so sagen darf.
Ja.
Was, glaube ich, gibt, glaube ich, kein besseres Publikum als angeschickerte Landfrauen.
Ich liebe angeschickerte Landfrauen.
Ich war der einzige Mann. Es war wirklich wie früher bei der Brigitte-Redaktionssitzung.
Ja, und es hat dir nicht schlecht gefallen, oder?
Ich fand's super. Ich fand's total toll. Also ich war, deine Lesung war auch toll.
Naja. Aber wo wir gerade bei Lesung sind, das ist interessant. Geht's dir manchmal so, also hörst du, ist jetzt nicht so wirklich das, worüber wir eigentlich sprechen, aber artverwandt, hörst du beim Lesen eine Stimme in deinem Kopf, liest dir jemand was vor? Und macht es einen Unterschied, ob du die Stimme des Autors oder der Autorin kennst?
Nein und nein, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Du schon, oder? Du
hörst ja, total. Total.
Interessant.
Und, okay. Aber naja, vor allem dann halt, wenn ich den Autor oder die Autorin kenne, und manchmal hilft es auch. Also zum Beispiel hatte ich angefangen, Paula Irmschlers Superbusen zu lesen.
Ja.
Was jetzt im Frühjahr rausgekommen ist. Und am Anfang bin ich irgendwie nicht reingekommen. Habe ich keinen Grip gekriegt, so an den Text.
Ja.
Irgendwas hat gefehlt. Und dann war ich bei ihrer Buchpremiere, die hat stattgefunden wirklich eine Woche, bevor hier überhaupt nichts mehr stattfand. Und da hat sie aus dem Buch vorgelesen und das war richtig toll. Und danach hatte ich plötzlich den Pack an diesen Text. Also dann hat er mir total gut gefallen, weil dann hat sie ihn, also auch wenn ich ihn dann einfach nur alleine gelesen habe, hatte ich ihren Vorlesesound im Ohr und dann hat der Text plötzlich sozusagen so den richtigen Feel gekriegt, den ich brauchte. Ja, das fand ich ganz interessant.
Okay, das so ist ja auch, ja.
Aber und zum Beispiel, wenn ich Texte von dir lese, höre ich auch immer deine Stimme, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich schon so viele Lesungen von dir gesehen habe. Und du sehr gut liest.
Dass ich dich ständig volllabere.
Guck mal, würde ich mich nicht gern von dir volllabern lassen, dann hätte ich mir längst so ein Voice-Over für meinen Kopf organisiert, wo einfach die Stimme von Robert De Niro oder so mir deine Texte.
Du würdest vor allem keinen Podcast mit mir machen, wenn du dich nicht gerne von mir volllabern lassen würdest, ey. Gibt es das Buch von Paula Irmschler als Hörbuch, was sie am besten Fall selber irgendwie eingelesen hat? Das werde ich, glaube ich, gleich mal recherchieren, weil
ich würde das
total gerne lesen. Ich bin am Anfang auch schlecht reingekommen, bin auch gerade wieder ein bisschen davon abgekommen, aber ich finde Paula Irmschler so toll, dass ich das gerne lesen möchte.
Super.
Ich kenne sie aber leider nicht persönlich und ich weiß auch nicht, wie ihre, also genau so ein Erweckungserlebnis bräuchte ich. Das habe ich ehrlich gesagt bei Sven Regner, das ist wirklich ein super banales Beispiel, aber ich habe Herr Lehmann gelesen und fand Herr Lehmann irgendwie, es war einfach vor 20 Jahren natürlich ein absolut prägender oder vor 25 Jahren Text und fand es irgendwie gut. Und dann habe ich mich durch Neue Fahr Süd gequält. Und dann habe ich das Hörbuch von dem dritten Ding gehört auf einer langen Autofahrt und es ging mir ganz genauso. Und es ist auch ein Autor, finde ich, wo die Stimme, in der das Buch, man versteht die Stimme, in der das Buch erzählt, ist noch besser, wenn man die Stimme des Autors hört. Aber das Buch hat halt auch eine ganz, also ich würde sagen, diese Sven Regner Bücher bestehen eigentlich nur aus Stimme. Ich dachte, man tritt ihm damit auch nicht zu nahe. Also die außer Herrn Lehmann und Herrn Karr sind eigentlich alle Figuren komplett identisch, die im Hintergrund auftauchen. Die Orte sind immer die gleichen und außer bei dieser Techno-Geschichte ist auch die Handlung immer dieselbe, aber der Sound ist halt einfach, Und das ist interessant, weil ich habe das tatsächlich lustigerweise, also ich würde sagen, dass ich mich erfreue, wenn ein Text eine Stimme hat, aber es ist definitiv nichts, was ich höre. Aber es geht mir wie dir, ich verstehe es. Ja, ich muss unbedingt gucken, ob Paula Irmschler ein Hörbuch hat, ja.
Weiß ich jetzt auch nicht, auswendig.
Ich werde das rausfinden, das ist, glaube ich, kein Problem.
Super, bist ja Journalist, du weißt ja, wie man recherchiert.
Ja. Gott, ey. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Ein bisschen muss ich ganz ehrlich sagen, beneide ich dich auch darum, dass es bei dir so schnell geklappt hat. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als an einem Text zu arbeiten, wo man das Gefühl hat, man trifft den Ton irgendwie nicht so richtig. Manchmal geht mir das auch beim journalistischen Schreiben so. Kennst du das, wenn man dann so, wenn man merkt, man versucht entweder, tatsächlich ist es leider ja auch gerade beim Schreiben für Frauenzeitschriften immer mal wieder ein Problem, dass ein Text eigentlich eine gewisse Heiterkeit bräuchte oder ein Thema, die man aber gerade nicht in sich hat, oder dass ein Text eigentlich persönlicher sein müsste, als man ihn selber schreiben will. Ich weiß nicht, ob dir sowas bei einer Reisegeschichte oder so schon mal passiert ist. Und dann muss man sowas plötzlich künstlich aus sich rausholen. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich ganz hart.
Ja, total. Ich habe aber das Gefühl, das ist immer so ein bisschen lebensphasenabhängig. Also eine Zeit lang konnte ich diesen Frauenzeitschriftenton total sicher. Und das war dann vielleicht auch der einzige Ton, den ich wirklich drauf hatte. Und dann plötzlich hatte ich das Gefühl, es ist mir irgendwie abhanden gekommen und ich krieg's nicht mehr hin. Und dann kommt es auch wieder. Das ist eine sehr spezielle. Ich glaube, deswegen sind auch ganz oft Leute so gescheitert an wenn sie für die Brigitte arbeiten wollten, weil sie immer dachten, ach, ist ja nur Frauenzeitschrift, das rotze ich eben mal so raus.
Ja,
es ist ein total spezieller Sound und den muss man und eine Haltung und auch was man vielleicht mehr als für andere journalistische Outlets etwas, was man aus sich selbst irgendwie rauslassen muss.
Ja.
Und nicht immer gelingt das. Und ich glaube, dass da waren viele so ein bisschen betroffen, dass wenn man ihnen gesagt hat, damals in der Redaktion, du, das geht so noch nicht. Weil war ja nur Frauenzeitschrift.
Ja. Und zwar, wir reden hier über wirklich namhafte Autoren.
Oh ja.
Und Autorinnen.
Ja, ja.
Günter Grass. Martin Maxim, Weiser.
Maxim Biller.
Ich glaube, dass Maxim Biller tatsächlich wirklich möglicherweise in der Kolumne Family Life veröffentlicht worden ist in Brigitte in den 2000er Jahren. Ich möchte mich darauf nicht festlegen, aber ich halte es für nicht ausgeschlossen.
Aber wer ist nicht in der Rubrik Family Life veröffentlicht worden?
Günter Grass.
Ja, gut.
Dazu kam es kam leider nicht mehr dazu. Er hatte mehrere Texte zugesagt und dann kam der Nobelpreis dazwischen.
Ja.
Ich habe, das finde ich wirklich interessant, weil ich habe auch immer wahnsinnig gern in diesem Stil oder in dieser Stimme. Ich glaube, es ist auch wirklich mehr eine Stimme, ich glaube, es wäre schwierig, es sozusagen im Nachhinein zu analysieren. Wie kann man das beschreiben? Ich glaube, man muss, du musst sozusagen bei der Emotionalität musst du die Regler ziemlich weit oben, aber merkbar unterhalb von Kitsch und Sentimentalität haben. Du musst bei der sozusagen Intellektualität musst du die Regler auch ziemlich weit hoch haben, aber ohne, dass man es dir anmerkt, dass du irgendwie belehrend wirst. Mhm. Und du musst irgendwie bei Heiterkeit musst du so auf der Mitte sein und dann musst du aber auch noch ungefähr auf dem Drittel sein bei Melancholie und so einer gewissen, verstehst du, was ich meine? So eine gewisse Akzeptanz muss auch noch mitschwingen.
Ja.
Beschreibe ich das richtig auf eine Art?
Ja, absolut, aber das ist, also ich meine, der
man muss es fühlen.
Man muss es fühlen. Aber weißt du, was irgendwie was so tricky daran ist und vielleicht speziell für dich als Mann in dieser Welt? Das ist natürlich eine ganz große, das schmilzt einem halt so rein beim Lesen und schon hat man so ein Nähegefühl, das aber ja trotzdem künstlich ist. Und ich glaube, das macht manchmal diesen Bruch zwischen diesem, oh Mann, da schreibt jemand, als hätte er mir in die Seele geblickt, das ist total meine Welt, mir kommt es vor, als würden wir uns schon ewig kennen, und der Tatsache, dass es ja trotzdem ein Zeitschriftentext ist und dass man einander natürlich überhaupt gar nicht in die Seele blickt und sich nicht wirklich kennt.
Ja, aber es ist wirklich, genau, das stimmt. Es ist super interessant, weil ich finde, dieses Stichwort Nähe ist da auch wirklich wahnsinnig interessant. Das hat für mich halt auch wieder so mit diesem Gesprochenen und mit dem Umgangssprachlichen auf eine Art und auch damit, dass ja, du im Grunde genommen suchst du bei Brigitte und du stellst eine Nähe her, weil es halt wirklich auch wirkt, als würde dir vielleicht jemand, als würdest du jemandem was erzählen, als würde ein Autor, Autorin dir was erzählen, als Leserin. Ich finde diesen ich habe diesen, diese Art zu schreiben wahnsinnig gemocht, nur das meinte ich vorhin, man musste es halt wirklich fühlen. Also wenn du dann halt plötzlich nicht mehr in diesem Mindset und in dieser Stimme bist, dann wird es wirklich echt ätzend, das zu produzieren, und es klingt total fake. Und ich glaube, für die Leser klingt es auch fake. Ich bin jetzt echt in so einer schrecklichen Authentizitäts Argumentation irgendwie wie gefangen.
Wie gut du das Wort aussprechen kannst, ohne dich einmal zu verhaspeln, das gelingt mir ja immer nicht.
Ja, es ist auch, spricht nicht für mich, finde ich, dass mir das gelingt. Das ist ein grauenvolles Wort, ey. Aber ich, für mich war wirklich, und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum ich so ein Spätzünder bin, was so das Bücherschreiben angeht, mit Mitte 40 damals. Ich glaube, es war für mich wahnsinnig schwierig, aus dieser Brigitte-Stimme in diese, in eine Erzählstimme zu wechseln, die irgendwie anders ist. Und ich habe, also die ersten Romane, die ich versucht habe, zwischen 2007 und 2010 oder so zu schreiben, wo es ja auch wirklich drei oder vier Anfänge, die habe ich entweder versucht, in dieser Brigitte-Stimme zu erzählen, die sich aber dafür gar nicht eignet, oder ich habe versucht, diese Stimme so komplett zu verleugnen, und dann kamen dann irgendwie so ganz abstrakte oder merkwürdige Sachen bei raus. Und ich glaube, dass ich jetzt die Sachen so erzähle, wie ich sie erzähle, ist so ein bisschen, dass ich meinen Frieden mit dieser Stimme gemacht habe, aber sie irgendwie anders einsetze. Ich weiß ich nicht. Es ist schon interessant. Sag mal so, es gibt immer so einen Moment, also wenn man jetzt dein Buch liest und dich kennt und dich vor allem auch schon lange als Kollegin oder als Brigitte Kollegin, Autorin in der ganzen im Brigitte Kosmos und so weiter kennt. Es ist dann interessant, so ein Buch zu lesen, und das finde ich ganz oft bei literarischen Veröffentlichungen interessant, dann so zu denken, oh wow, das ist die auch. Also diese Stimme hat sie sozusagen auch. Und es ist schon interessant, weil plötzlich ist fast so, als würde man so einen Menschen dann nochmal von einer ganz anderen Seite sehen. Verstehst du, was ich meine?
ja, weiß ich nicht. Ja, freut mich, dass du neue Facetten in mir entdeckt hast bei der Lektüre meines Buches.
Das finde ich total. Das hat jetzt nicht unbedingt nur mit der Stimme zu tun. Das ist aber schon, definitiv. Also diesen Effekt fand ich sehr deutlich.
Sag mal, hat eigentlich jemand angerufen auf unserer Sexy und Bodenständig Hotline? Wieso ruft da fast niemand mehr an? Ich möchte da 10 Anrufe am Tag drauf haben. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe einfach Bedürfnis nach Kontakt mit der Welt.
Ja, das stimmt. Das kann ich zumindest intellektuell nachvollziehen, weil ich die Parameter ja kenne. Weißt du was? Ja, es hat jemand angerufen.
Geil.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir beide das einfach uns mal gemeinsam anhören.
Oh ja.
Ja, hallo Alena, hallo Till. Hier ist Julia, nicht Schluck von Twitter. Ich rufe an am Anfang der Karwoche, und es ist voll schönes Wetter, richtig schön sonnig draußen, zumindest bei uns im Ruhrgebiet. Ich hoffe, bei euch auch. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich bei euch? Könnt ihr gut draußen arbeiten? Also so richtig draußen in der Sonne sitzen, auf dem Balkon oder im Garten, und Insekten fliegen um euch herum, Hunde bellen aus der Umgebung, Kinder schreien, die Sonne scheint. Könnt ihr dabei arbeiten oder könnt ihr da nur arbeiten im Sinne von tatsächlich schreiben? Oder geht nur sowas wie da rumsitzen, Ideen finden, aufsaugen, vielleicht im Kopf verarbeiten, aber noch nicht wirklich aufs Papier bringen? Ist mir so eingefallen, weil ich das zum Beispiel gar nicht kann. Ich kann nicht in der Sonne arbeiten.
Mensch, Miss Schnuck.
Hallo Julia,
vielen Dank.
Wie schön, dass du anrufst. Ich kann super draußen arbeiten. Wir haben auch schon zusammen draußen gearbeitet. Wir haben schon zusammen im Whirlpool gesessen und gearbeitet. Nee, das stimmt nicht. Aber Wir haben schon zusammen neben einem Whirlpool gesessen und gearbeitet.
Wir haben auch schon zusammen im Whirlpool gesessen, aber nicht gearbeitet,
stimmt.
Grüße gehen raus an Silke Burmeester.
Solange die Sonne nicht auf den Bildschirm scheint und ich nichts mehr sehe, kann ich super draußen arbeiten. Mich stören auch die Insekten nicht.
Was hat Julia mit den Insekten? Was gibt es im Ruhrgebiet für Insekten?
Ich wollte gerade sagen, ist doch großes Insektensterben. Ich habe schon ewig kein Insekt mehr überhaupt gesehen. Nee, Insekten stören mich nicht. Hunde nicht. Kinder, die nicht meine sind, stören mich auch nicht. Finde ich super. Ich finde, je schöner die Umgebung, umso entspannter und angenehmer das Schreiben, oder? Also ich brauche keine karge Klause, in der mich möglichst gar nichts ablenkt oder so. Das kann ich gut
ausblenden. Sag mal, du hast ja ein Büro mit zwei Kolleginnen im Bötzow-Kiez.
Ja.
Sitzt du da, habt ihr da nur so eine Bank davor stehen? Sitzt ihr da manchmal und sitzt du da mit dem Laptop dann?
Nö, da sitze ich schon am Schreibtisch, aber wir haben keine Bank, aber zum Pause machen sitzen.
Warum eigentlich nicht? Für mich gehört das eigentlich total dazu, dass man so durchs Bötzow-Kiez läuft und dann denkt man so, oh, was ist denn das für ein Ladenlokal? Und dann sitzen da so drei Kreative davor auf so einer Holzbank und gucken einen so ein bisschen. Die sitzen
im Ladenlokal. Nee, aber ich möchte nicht auf dem Gehsteig sitzen und schreiben. Das ja, möchte
kommt
ich
auch,
nicht.
Kommt
ich
auch gleich auf das einer, Ordnungsamt wahrscheinlich.
Ja, eben, ich möchte
gleich mal ihre Genehmigung sehen.
Ich möchte auf einer Terrasse sitzen und an einem Tisch arbeiten. Ich mag auch nicht so gern meinen Laptop auf den Knien haben. Ich brauche schon einen Tisch.
Ja.
Du sitzt ja auch nicht. Sitzt du oft an der Elbe und guckst du den Schiffen zu?
Niemals.
Und schreibst dabei?
Niemals. Ich habe früher vor allem wahnsinnig viel draußen gearbeitet, als ich noch geraucht habe.
Ach so, ja.
Ja, da habe ich natürlich schön gequarzt und auf meinen Bildschirm gestarrt. Ich muss aber tatsächlich wirklich sagen, dass ich glaube, ich arbeite lieber drin. Was für eine interessante Antwort von mir.
Aber woran liegt es? Ich meine, du bist einfach grundsätzlich, glaube ich, lieber drin, oder? Es liegt jetzt nicht an den Insekten.
Nee, nicht unbedingt. Nee, auch nicht. Also bei mir hat es tatsächlich was mit dem Licht zu tun. Und dann ist es so ein bisschen, ja, ich trenne gern so die Sachen. Also das muss ich sagen. Mir sind eher so Grenzen oder so wichtig. Also ich mag gerne, wenn Sachen klar voneinander abgegrenzt sind. Und für mich findet halt Arbeit mehr so drinnen statt und draußen ist halt mehr so keine Arbeit. Und das finde ich dann irgendwie schöner.
Gut zu wissen. Also falls wir jemals wieder in die Verlegenheit kommen, zusammen irgendwo.
Na gut, das ist was anderes. Das ist ja das finde ich ja gerade das Tolle an diesen Schreibreisen, Schreibklausuren, wo wir hoffentlich nächsten Monat auch eine machen könnten. Muss man mal bei der Leopoldina nachfragen, ey. Dass man da diese Grenzen dann auflöst und verwischt. Du, meine Liebe, ich freue mich, dass wir so wahnsinnig persönlich und intim und körperlich gesprochen haben diesmal. Ja. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, dass es dir gut geht und den Deinen in den nächsten Tagen.
Das wünsche ich dir auch sehr, Till. Und dass wir bald wieder sehen auf diesem Kanal.
Nächste Woche.
So machen wir es.
Bis dann. Alles Liebe. Tschüss.